Herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu ganz herzlich Astrid Mooskopf. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So der Titel unserer heutigen Spiritualitätssendung und dazu noch einmal herzlich willkommen. Es ist das erste Wort, das Jesu in der Öffentlichkeit sagt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ein Wort, das immer gilt. In dieser Reihe, heute haben wir den 9. Teil dieser Reihe, betrachten wir das Matthäus-Evangelium, um Orientierung für unser Glaubensleben zu finden. Und heute, am Gedenktag des heiligen Matthäus, der Apostel und Evangelist ist, haben wir umso mehr Grund, dieses Evangelium zu betrachten und uns in das Wirken Jesu zu vertiefen, wie er es darstellt. Ich freue mich dazu, Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Frau Mooskopf und alle Zuhörer in dieser gemeinsamen Betrachtungsstunde.
Ja, Schwester Petra, es ist ein schöner Brauch, dass wir diese Reihe auch, weil wir das Evangelium, das Wort Gottes betrachten, mit Gebet starten. Deswegen übergebe ich Ihnen einfach ganz schmucklos das Wort, dass Sie hier einfach beginnen, hinein eintauchen in das Wort Gottes. Jetzt wird Gebet von Ihrer Seite, bitte.
Gerne. Beginnen wir einfach diese gemeinsame Zeit, wo wir auf Matthäus, den Evangelisten, schauen, auf das Wort, das er uns überliefert hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir für die Berufung des heiligen Apostel Matthäus, der uns in seinem Evangelium wirklich sehr viel von dir berichtet und zur Kunde bringt. So beten wir mit den Worten aus dem Tagesgebet der Liturgie. Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn gesandt, zu suchen und zu retten, was verloren war. In erbarmender Liebe hat er den Apostel Matthäus berufen. Hilf uns, auf die Fürsprache dieses heiligen Evangelisten mit ganzer Treue Christus nachzufolgen, wie er es getan hat. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, lieber Zuhörer, der vielleicht auch ganz zufällig eingeschaltet hat in diese Sendung heute Nachmittag. Wir befinden uns ja in einer großen Reihe, wo wir uns monatlich mit Textabschnitten aus dem Matthäus-Evangelium beschäftigen und es betrachten. Und heute an seinem Gedenktag wollen wir ganz besonders mal zu Beginn auf diesen Mann schauen, der dieses Evangelium uns geschenkt hat. Wer war Matthäus? Und wo finden wir ihn im Neuen Testament? Und da möchte ich uns einladen, dass wir einfach wirklich das Original hören. Und Frau Mooskopf wird uns die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium vortragen, aus dem 9. Kapitel, wo wir auf seine Berufung schauen, aber auch auf eine zweite Stelle, wo wir hören, dass er einer der 12 Apostel ist.
Sehr gerne. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen mit ihm zusammen und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und die zweite Stelle in Matthäus 10, Vers 1 bis 4. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem zweiten Abschnitt haben wir den Namen Matthäus in der Liste der 12 Apostel gerade wahrgenommen. Und er wird auch in dieser Liste beschrieben als Matthäus der Zöllner. Im 9. Kapitel wird eben beschrieben, wie Jesus Matthäus diesen Zöllner vom Zoll wegberuft, ihm zu folgen, mit ihm des Weges zu gehen und von ihm zu lernen. Es war wahrscheinlich die Zollstätte bei Kapharnaum. Und ich weiß nicht, ob Sie selber auch schon einen Einblick hatten in diese neue amerikanische Serie, die uns aus verschiedenen Blickwinkeln ganz besonderer Art Jesus und seine Jünger darstellt, diese Serie The Chosen. Ich habe schon in die ersten zwei Staffeln hineingeschaut und bin selber sehr beeindruckt und erstaunt gewesen, wie in dieser heutigen Zeit dieser Matthäus der Zöllner dargestellt wird. Als ein junger Mann, der wirklich mit den Römern kooperiert, der mit ihnen in Verbindung ist, der von ihnen angestellt ist, der als Zöllner eben eingesetzt wurde in der Stadt Kapharnaum, in der Stadt, wo auch Jesus eine Zeit lang Wohnung nahm bei Petrus, wo er sich lange aufhielt. Also dieser Matthäus hat vom Zoll aus schon einiges anscheinend mitbekommen, was Jesus in Kapharnaum und in Galiläa ringsherum um den See alles schon getan hat. Matthäus war kein Dummer, denn die Römer brauchten einen, der zuverlässig war, der gut mit Geld umgehen kann, der aber auch keine Skrupel hatte, seine eigenen Landsleute auszubeuten, um von ihnen den Zoll einzutreiben. Wenn Sie die Gelegenheit haben, in diese Serie hineinzuschauen, im Internet kann man durchaus diese Szenen finden. Jesus, er bewegt sich am See von Galiläa im Gebiet von Kapharnaum und er geht jetzt eines Tages auf diesen Matthäus zu, den er sicherlich auch schon öfters gesehen hat, weil Jesus sicher auch schon öfters am Zoll vorbeigegangen ist mit seinen Jüngern, die er schon in seiner Nachfolge war. Er sieht ihn sitzen und fängt kein großes Berufungspastoralgespräch an, sondern er schaut diesen Matthäus am Zoll mit seinen liebevollen, barmherzigen Augen wahrscheinlich an und sagt diese einfachen Worte: Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. So heißt es in diesem kurzen Abschnitt. Matthäus war von dem Wort Jesus wahrscheinlich mitten ins Herz getroffen worden: Folge mir nach. Aber nicht nur von seinem Wort, wahrscheinlich auch von diesem Blick Jesu, von diesem göttlich rufenden, liebenden, barmherzigen Blick, der Matthäus eben liebevoll angeschaut hat und ihn ruft: Komm und folge mir, lern von mir. Jesus war ja schon als Rabbi bekannt. Matthäus hat sonst von seinen Landsleuten andere Blicke wahrgenommen. Sie haben ihn verachtet. Sie haben ihn vielleicht schief angeschaut, vielleicht voller Hass, jedenfalls wahrscheinlich nie mit Liebe. Matthäus macht hier eine Erfahrung, dass er von Jesus liebevoll, urteilsfrei angeschaut und angenommen wird. Und das muss diesen jungen Matthäus so getroffen und bewegt haben, dass er wirklich sein Zollhaus zugesperrt hat, den Schlüssel abgegeben hat, wahrscheinlich bei den Römern, und Jesus einfach gefolgt ist. Matthäus stand auf und folgte ihm nach, heißt es. Und dann geht es weiter. Matthäus war ein reicher junger Mann in Kapharnaum, der als Zöllner viel Geld verdiente. Durch diesen Dienst für die Römer hat er auch für sich sehr viel Geld zurückbekommen, eingesackt, würde man sagen. Und er konnte sich viel leisten, er konnte sich ein großes Haus bauen, er konnte es mit Reichtum ausstatten. Und nachdem die eigene Bevölkerung ihn verachtet hat, konnte er nur Gemeinschaft suchen mit seinesgleichen. Mit anderen Zöllnern konnte er nur zusammen sein, wenn er Gemeinschaft suchte. Wahrscheinlich hat er auch immer wieder unter Einsamkeit gelitten, aber Matthäus hat in seinem Reichtum auch immer wieder andere zu Gastmählern eingeladen. Und so heißt es auch in dieser Berufungsgeschichte, die wir ganz kurz und knapp geschildert bekommen: Als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Matthäus hat ein großes Haus, er hat einen großen Raum, wo er seine Gäste einlädt, wo er zu Tisch ladet. Er hat sicherlich auch Bedienstete, die ihm dienen, Angestellte. Und er lädt ein zu einem großen Mahl und es sind viele Zöllner und Sünder da. Zöllner galten auch bei den gläubigen Juden, die ihren Glauben wirklich ernst versucht haben zu leben und die Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes versucht haben zu leben. Zöllner und Sünder galten als unreine Menschen, mit denen man nicht in Berührung, nicht in Kontakt kommen sollte, weil sonst musste man sich erst reinigen, bevor man zum nächsten Synagogen- und Gebetsgottesdienst ging. Also diese Zöllner und Sünder waren unreine Menschen, mit denen gläubige Juden nichts zu tun haben wollten. Jesus und seine Jünger, sie galten in der Öffentlichkeit in Galiläa, in Kapharnaum, als gläubige Juden, als ein Rabbi, der eine neue Lehre, ein neues Evangelium verbreitete. Wie kann nun dieser gläubige Rabbi Jesus mit seinen Jüngern in dieses Haus dieser unreinen Menschen, des Matthäus, des Zöllners und zu den vielen anderen Zöllnern und Sündern gehen und einfach mit ihnen essen und trinken und zusammen sein? Das musste zum Anstoß der Bevölkerung, die das beobachtet haben, vor allem aber auch der Pharisäer, der Gesetzesgelehrten gekommen sein, dass sie sagen, wie könnt ihr nur mit diesen Zöllnern und Sündern essen? Wenn wir hier auf die Pharisäer in diesem Abschnitt schauen, liebe Zuhörer, sie wagen es nicht, Jesus selbst diese Frage zu stellen. Nein, sie gehen zu seinen Jüngern und sagen zu ihnen, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Ein Stück weit sind die Pharisäer schon auch feig, wo sie nicht immer direkt mit Jesus in Beziehung treten und ins Gespräch kommen. Jesus hört natürlich im Beisein, was die Pharisäer seine Jünger fragen. Und so antwortet Jesus direkt den Pharisäern auf ihre Frage an seine Jünger, wenn er sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dieses Wort ist uns bei Matthäus hier an dieser Stelle überliefert, aber auch bei Markus und Lukas, die auch diese Berufungsgeschichte eines Zöllners so beschreiben. Wozu ist Jesus gekommen? Nicht die Gerechten zu rufen, sondern Sünder, Menschen, die sich von Gott getrennt haben, Menschen, die ein Leben führen, ohne in einer lebendigen Beziehung mit Gott zu sein. Sünder sind Männer und Frauen, wie wir auch, die immer wieder auch von Gott sich abwenden und ihre eigenen Wege gehen, die 10 Gebote nicht halten, die uns ja eine Hilfe zu gelingendem Leben sein wollen, die nicht auf die Stimme Gottes hören wollen, um ihr Leben daran zu orientieren. Jesus ist gekommen, um genau diese Menschen zum Vater zurückzuführen, denn die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die Theologen, sie wissen ja, was sich gehört, auch wenn sie es oft nicht ins Leben umsetzen. Jesus sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Wer ist hier krank? Welche Beziehungen sind hier krank? Die Beziehung der Menschen untereinander ist krank. Die Menschen von Kapharnaum und Umgebung verachten Matthäus. Diese Beziehung ist krank, sie ist nicht glücklich, sie ist nicht friedvoll. Matthäus selber, seine Beziehung auch zu Gott, zu Jahwe, ist auch gestört. Und auch da hat er wahrscheinlich die ein oder andere Schlagseite, dass man ihn seelisch auch als krank bezeichnen kann, weil er sich mit den Römern, mit den Heiden mehr einlässt als mit den Menschen seines eigenen Volkes. Jesus sagt zu den Menschen, zu den Pharisäern, geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Jesus hat Matthäus mit diesem barmherzigen Blick angeschaut, um ihn in seine Nähe zu rufen, um ihn zu rufen, ihn zu folgen und Jesus kennenzulernen. Um Jesus persönlich kennenzulernen, aber auch seine Botschaft der Umkehr, seine Botschaft vom Königreich Gottes, seine Botschaft vom barmherzigen Vater. Die neue Botschaft von Jesus, sein Evangelium, ist anders als die des römischen Kaisers. Er verkündet, dass wir einen barmherzigen, einen liebenden Vater im Himmel haben, der sich danach sehnt, dass jeder Mensch zu ihm kommt, um in der Gemeinschaft mit ihm gerettet zu werden, um im Himmel zu kommen. Jesus verkündet die Barmherzigkeit des Vaters und er will nicht eine Opfergerechtigkeit, dass wir viele Opfer bringen, um uns so aus unserer Schuld herauszuverkaufen. Nein, Jesus, er will diese vertrauensvolle Beziehung, dass wir zu ihm und mit ihm zum Vater gehen und so in den Himmel kommen. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Matthäus, er war so persönlich angerührt, dass er aufgestanden ist und mit Jesus gegangen ist. Er ist Jesus nachgefolgt, ist ihm begegnet, hat mit ihm Zeit verbracht, hat von ihm viel gehört und hat von Jesus viel gelernt. Sodass später, als Jesus aus der großen Schar der Jünger seine 12 Jünger zu Aposteln beruft, Matthäus einer dieser 12 ist. Und in dieser Apostelliste wird er uns auch als der Zöllner mit seiner sündhaften Vergangenheit vorgestellt. Matthäus der Zöllner, einer der 12. Aber was hat Matthäus mit den anderen gemacht? Welchen Auftrag hat er von Jesus ganz neu bekommen? Er hat eine ganz neue Aufgabe bekommen, weg vom Zoll, weg vom Geldgeschäft, in ein Geschäft, den Menschen zu dienen, sie zu heilen, sie zu befreien. Wenn wir genau hingehört haben, da heißt es bei der Wahl der 12, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Matthäus wird mit den anderen 12 neu ausgerüstet mit der Vollmacht, mit der göttlichen Vollmacht, die Jesus ihnen schenkt, die unreinen Geister auszutreiben, so wie sie es bei Jesus gesehen haben und von Jesus gelernt haben. Sie werden mit der Vollmacht ausgerüstet, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Zuvor haben sie Jesus erlebt, wie er Kranke geheilt hat. Jetzt wird Matthäus mit den anderen ausgerüstet und von Jesus ausgesandt, das Gleiche zu tun, was sie bei ihm gesehen haben. Dazu möchte ich uns einladen, das in den Blick zu nehmen. Und das Ganze gilt nicht nur für die 12 damals. Im Tagesgebet haben wir vorhin gebetet, dass auch wir auf die Fürsprache des heiligen Evangelisten Matthäus lernen, Jesus nachzufolgen. Auch Sie und ich sind heute in unserer Zeit gerufen, wie Matthäus, die Jünger, die Apostel, heute dort, wo wir leben, seine Zeugen zu sein und mit der Vollmacht, die wir durch unsere Taufe auch bekommen haben, Zeugnis zu geben von seinem Evangelium, aber auch durch unser Gebet wirklich Menschen zu heilen und sie zu befreien, sei es durch unser Fürbittgebet oder auch Gebet in Gemeinschaft. Dazu möchte uns Jesus auch heute immer wieder neu ausrüsten. Und auch das müssen wir, glaube ich, heute als katholische Christen neu lernen. Die evangelischen Freikirchen weltweit, sie leben diese Berufung der Christen, der Söhne und Töchter Gottes, indem sie wirklich dem Wort Gottes vertrauen, dass auch wir als getaufte Menschen heilen und befreien können durch das Gebet im Namen Jesu. Dieser Matthäus, er wurde getroffen vom liebenden Blick Jesu, der ihn nicht verachtet hat. In Kapharnaum, in der Stadt, wo Jesus eine längere Zeit lebte und wirkte, wo Matthäus auch von den Wundern, von den Heilungen und Befreiungen zuvor erfahren hat, es hat sich herumgesprochen. Ich möchte uns einladen, beim Lied, das wir nun hören, ein bisschen nachklingen zu lassen. Wie habe ich vielleicht schon einmal den Blick Jesu in meinem Leben erfahren? Egal, wie alt oder jung ich bin oder wo ich unterwegs war, möchte Sie einladen, sich zu erinnern, haben Sie schon einmal den Blick Jesu gespürt und erfahren? Papst Franziskus war betroffen genau von dieser Berufungsgeschichte des Matthäus, dass er diesen Blick selber erfahren hat in einem Moment der Beichte, wo er unterwegs war und sich dann bekehrt hat, um Jesuit zu werden. Das beschreibt er in seinen Lebenserinnerungen. Und diesen Wahlspruch, den er als Bischof und als Papst gewählt hat, er stammt aus dieser Stelle, barmherzig und erwählend zu sein, dass Jesus barmherzig und erwählend diesen Matthäus gerufen hat. Selbst Papst Franziskus hat diesen liebenden, barmherzigen Blick persönlich vor vielen Jahrzehnten erfahren. Ich möchte Sie einladen, erinnern Sie sich in Ihrem Leben, wo habe ich schon mal diesen liebenden, barmherzigen Blick Jesu in meinem Leben erfahren?
Komm, mein Freund, geh hinter mir her und dreh dich nicht um, sonst fällt dir der.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So der Titel unserer heutigen Spiritualität bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf und bei uns zu Gast für die Betrachtung des Matthäus-Evangeliums heute am Tag des Evangelisten und Apostels, dem heiligen Matthäus, ist Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Grüß Gott, Schwester Petra, noch einmal. Wir freuen uns, hier weiter mit Ihnen fortfahren zu dürfen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich möchte gerne in unserer Betrachtung weitermachen an dem, was wir in den letzten Sendungen betrachtet haben. Jesus hat eben Matthäus und die anderen 12, die Jünger, ausgesandt mit der Vollmacht, Kranke zu heilen, Menschen von Dämonen zu befreien. Und wir haben dann auch betrachtet und erlebt und gelesen, dass Jesus und die Jünger auch auf Widerstand stoßen, dass sich auch Johannes der Täufer fragt, ist Jesus wirklich der Messias, der da gar nicht so machtvoll auftritt? Und Jesus gibt ihm diese Rückantwort eben, dass diese messianischen Zeichen sind wirklich, dass Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige rein werden, Tote aufstehen und den Armen wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Das hat Jesus dem Johannes dem Täufer im Gefängnis die Botschaft zurückbringen lassen, der auch im Zweifel war. Jesus erst unterwegs, 2-3 Jahre in Galiläa, in Judäa, um dieses Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und die Menschen aufzurufen, kehrt um und glaubt an dieses Evangelium vom Reich Gottes, kehrt um, denkt um, lernt von mir Barmherzigkeit, geht mit mir. Jünger sein heißt Schüler sein. Wir sind durch die Taufe in diese Jüngerschaft, in diese Nachfolge Jesu unbewusst hineingeschlittert. Ich glaube, wir müssen uns heute als Erwachsene neu bewusst werden, obwohl wir als Kinder getauft sind, dass wir einen Auftrag haben, dass wir in einer Jüngerschaft leben. Wir erleben gerade in unserer Zeit, dass die Kirche viel Widerstand erfährt in der Öffentlichkeit, vor allem durch die Medien, dass viele Menschen die Kirche verlassen. Es sind vor allem auch viele, die leiden an der Kirche, aber auch an ihrer großen Unglaubwürdigkeit. Und es gilt wirklich auch für uns heute, für jeden Getauften neu zu schauen, wo muss ich heute umkehren, umdenken, dass ich wirklich dem entspreche, was zu Jesus gehört, was er uns sagt. Und Jesus erlebt das Gleiche, obwohl er 2-3 Jahre unterwegs ist und die Botschaft verkündet, erlebt er, dass die Menschen seine Botschaft nicht annehmen, dass sie ihn ablehnen. Obwohl er diesen befreienden Weg zum Vater zeigt, obwohl er die Menschen von der Schuld losspricht, ihnen die Sünden vergibt, sie heilt. Jesus, er ist lang in Kapharnaum und Umgebung unterwegs und jetzt wird er sehr direkt und ruft die Menschen neu zur Umkehr auf. Es war einer seiner ersten Worte, die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Aber auch nach 2-3 Jahren ruft er die Leute weiter auf. Er klagt sie sogar an, dass ihr bis jetzt nicht umgekehrt seid. Wollen wir diese Begebenheit, wo Jesus die Menschen wirklich auch ein Stück weit anklagt, betrachten. Im 11. Kapitel ab dem Vers 20 bis 24 und Frau Mooskopf wird uns diesen Text vortragen.
Dann begann er in den Städten, in denen er die meisten Machttaten getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche gegangen. Das sage ich euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als euch. Und du, Kaphanaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es heute noch. Das sage ich euch, dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dir.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, es sind schon sehr direkte und harte Worte, die wir gerade von Jesus gehört haben. Aber vielleicht können wir uns auch in ihn ein bisschen hineindenken, hineinfühlen, dass er auch ärgerlich wird, dass er jetzt 3 Jahre hier die Botschaft verkündet und die Leute keine Buße tun, obwohl sie seine Machttaten, seine Heilungen, seine Wunder erlebt haben. Ob es die Heilung von Aussätzigen war, von Lahmen, von Kranken, von Blinden, von Tauben und Stummen. Das haben die Menschen damals alles erlebt und sie haben sich danach gesehnt, dass Jesus, dieser Wundertäter, scheinbar auch sie von ihrem Leid persönlich heilt. Sie sind ihm nachgelaufen und zu ihm gegangen, um von ihrem Leid, von ihren Schmerzen befreit und geheilt zu werden. Und danach, was haben sie wahrscheinlich getan? Sie haben weiter so gelebt, als dass Gott in ihrem Leben keine Rolle spielt. Sie haben keine Buße getan. Buße heißt, wirklich ein Leben mit Gott, in einer Beziehung mit ihm zu führen. So hat es auch der heilige Franziskus ausgedrückt, als er mit seiner Brüdergemeinschaft durch Italien gezogen sind. Die Brüder der Buße, wir sollen die Buße leben, täglich neu umkehren, täglich in dieser Verbindung mit Jesus leben und dem Vater, um wirklich ein Leben zu führen, das Zeugnis gibt von der Botschaft von Jesus. Buße tun, vielleicht aber auch Sühne für die Schuld und die Sünden anderer, Gott um Verzeihung bitten, die Gott beleidigen, damals wie heute. Vielleicht ist das auch eine Aufgabe für uns heute, dass wir auch für die Menschen in unserer Umgebung Gott um Verzeihung bitten, für all die Beleidigungen, die sie Gott und Jesus gegenüber auch tun in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie Berichterstattungen vom Wochenende erfahren haben, gesehen habe vom Marsch des Lebens. Es ist doch erschreckend, doch in unserer heutigen Zeit zu erleben, dass wenn in Köln junge Menschen für den Schutz des Lebens vom Mutterleib an bis zum Ende im hohen Alter eintreten, dass viel mehr Menschen in Köln aufgetaucht sind, die sich als Satanisten und andere bezeichnet haben und diese Gegendemo veranstaltet haben. Also es gibt in unserer Zeit junge und ältere Menschen, die sich öffentlich als Satanisten ausgeben. Und wir dürfen in der Kirche doch nicht davon ausgehen, dass es den Teufel nicht gibt. Denn Papst Franziskus immer wieder erwähnt, dass der Teufel versucht, uns von Jesus wegzuführen, dann können wir das in den öffentlichen Medien ja wahrnehmen, dass es diese Menschen auch heute gibt, die wirklich nicht auf der Seite Gottes, des Guten, des Schönen, des Lebens stehen, sondern auf der Seite der Kultur des Todes. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. So waren die Städte zur Zeit Jesu. Da können wir unsere Städte einlegen, ob Augsburg, Köln, Berlin, München, wo auch immer wir sind. Wie schaut es in unseren Städten aus mit den Menschen, mit einem Leben mit Gott, mit einer Beziehung zu Jesus? Wenn ich durch die Straßen von Augsburg gehe oder wenn ich unterwegs bin woanders, versuche ich die Menschen und ihre Gesichter wahrzunehmen. Die meisten schauen nicht glücklich aus, sehr verzerrt, sehr bedrängt, unter Leid und Schmerz, oft auch ganz dunkle und leere Augen, die sie haben. Was ist in ihrem Inneren vorhanden? Gilt es nicht, auch umzudenken, umzukehren, neu Jesus zu suchen uns an seinem Wort auszurichten und wirklich seinem Evangelium zu glauben, dass es Tatkraft hat, dass auch heute machtvolle Taten in der Kraft des Heiligen Geistes auch durch uns geschehen können. Und du, Kapharnaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen, sagt Jesus. Weil die Menschen in Kapharnaum, wo er eine Zeit lang gelebt hat, wo er Wunder gewirkt hat, nicht zum Glauben an ihn als den lebendigen Sohn Gottes gekommen sind. Ich möchte uns einladen, bei der nächsten Musikeinheit wirklich unsere Umgebung, unsere Stadt in den Blick zu nehmen, in unserem geistlichen inneren Auge und diesen Blick zu streifen zu lassen. Wie schaut es bei mir in meiner Umgebung aus? Wie nehme ich die Menschen wahr? Wer soll Buße tun? Ich glaube, wir persönlich müssen anfangen und Gott um Verzeihung bitten für all die Gottlosigkeit in unserer Umgebung und fürbittend eintreten für die Menschen in unserer Stadt, in unserem Dorf, in unserer Umgebung, dass sie nicht verloren gehen, dass sie wie der Apostel Matthäus die Erfahrung machen, der selbst ein großer Sünder war, diesen liebenden und barmherzigen Blick, dass die Menschen ihn auch heute erfahren, durch das Wirken des Geistes, aber auch durch unser fürbittendes Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir auf Jesus schauen, wie er zur Umkehr seine Städte aufruft, in denen er gewirkt hat, und selber auch scheinbar erfolglos war durch die Wochen, Monate und Jahre, wo er Wunder getan hat, können wir selbst auch immer wieder zu Boden gezogen werden, wenn wir selbst nur das Negative sehen, dass die Umgebung nicht an Gott glaubt, nicht an Jesus glaubt, dass wir vielleicht alleine unterwegs sind oder kaum jemand finden, dass wir selbst entmutigt werden, vielleicht innerlich traurig, vielleicht auch aggressiv. Es kann uns hinunterziehen, wenn wir zu viel auf die schauen, die nicht mit Gott leben. Jesus richtet seinen Blick vor allem auf den Vater. Nicht den Blick zu lange zum Boden wenden in das, was nicht geht und was nicht nach den eigenen Vorstellungen vielleicht auch geschieht. Jesus ersucht täglich den Blick des Vaters selber zu erfahren. Vom Vater kommt alles. Und so lade ich uns ein, dass wir wirklich in dem nächsten Abschnitt mit Jesus auf den Vater schauen und schauen, wie Jesus betet. Schauen, wie er mit dem Vater in Beziehung tritt und dass wir uns wirklich dadurch ermutigen und inspirieren lassen, wenn wir von Jesus hier lernen. Hören wir von der Frau Moskopf den Abschnitt Matthäus 11, die Verse 25 bis 30.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jesus kann auch enttäuscht und entmutigt sein und bei aller Erfolglosigkeit vielleicht auch aufgeben wollen. Aber Jesus erlebt aus der täglichen Beziehung mit dem Vater, weil alles, was er tut, tut er aus der Beziehung zum Vater. Alles, was der Vater ihm sagt, alles, was der Vater ihm zeigt, versucht Jesus einfach in seinem Leben umzusetzen. Alles kommt vom Vater. Und so hören wir eben in diesem Abschnitt auch wirklich den Lobpreis Jesu an den Vater, wenn er sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Hier ist einfach bezeugt beim Evangelisten Matthäus, dass Jesus auch das Gebet des Lobpreises persönlich pflegt. Er schaut auf den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und er preist ihn. Er dankt ihm, weil er all das, den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hat. Jesus richtet seinen Blick auf den Vater und dankt ihm. Er ist voller Dankbarkeit. Und das möchte uns auch inspirieren und einladen, dass wir wirklich auch in unserem persönlichen Gebet mit Jesus auch auf den Vater im Himmel schauen. Vom Vater kommt alles. Der Vater hat die Welt geschaffen. Der Vater hat uns die Schöpfung geschenkt. Der Vater hat mir und Ihnen persönlich das Leben geschenkt. Er hat uns den Lebensatem eingehaucht. Wir leben durch diesen Lebensatem des himmlischen Vaters, den er uns gegeben hat. Und wenn wir den letzten Atemzug aushauchen, gehen wir zum Vater zurück. Für was bin ich heute dankbar, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer? Für was können wir heute schon dankbar sein? Was haben wir heute schon alles Gutes empfangen und geschenkt bekommen? Wofür kann ich den Vater heute Nachmittag schon danken? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Wenn ich beim Fenster hinausschaue, sehe ich einen wunderbaren blauen Himmel, den Sonnenschein, die Wärme, die wir vorher mittags im Garten erleben durften. Ich sehe die bunte Vielfalt der Blumen und Sträucher in unserem Klostergarten. Das können wir Menschen nicht schaffen. Das empfangen wir alles vom Vater, der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer ist, der aus Liebe das alles wachsen lässt. Wofür bin ich dankbar? Wofür kann ich den Vater preisen? Wer ist der Vater für mich? In diesem Lobpreis, den Matthäus uns hier berichtet, den Lobpreis Jesu, heißt es: Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Jesus empfängt alles aus der Hand des Vaters. Er empfängt die frohe Botschaft aus seinem persönlichen Gebet vom Vater, auf dieses Hinhören in der Einsamkeit der Stille auf das Herz des Vaters. Jesus empfängt seine Kraft, seine Vollmacht vom Vater. Er ist der geliebte Sohn, auf den wir hören sollen. Jesus ist ausgestattet mit göttlicher Kraft und Vollmacht, vom Vater eben die Kranken zu heilen, Menschen von Dämonen zu befreien, Aussätzige zu heilen, den Sündern die Sünden zu vergeben, sie wirklich zum Vater zurückzuführen. All das, diese ganzen Gaben, Fähigkeiten, diese ganze göttliche Kraft empfängt Jesus vom Vater. Alles ist mir, alles von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Vater und Sohn sind eines Wesens, diese göttliche Einheit im Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist offenbart uns auch Jesus, den Vater und ihn immer mehr kennen und lieben zu lernen. Kommt alle zu mir, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt alle zu mir. Jesus legt wirklich alle Menschen ein, zu ihm zu kommen, vor allem diejenigen, die heute belastet sind, beladen, die große Mühen haben, Menschen, die traurig sind. Ich will euch erquicken. Lernt von mir, ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Auch hier sagt Jesus, lernt von mir. Seid meine Jünger, meine Jüngerinnen, meine Schüler, lernt von mir. Ihr könnt viel von mir lernen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich Ruhe schenken für seine Seele. Schaut auf mein Herz, lernt, wie ich im Herzen da bin, wie meine Liebe aus meinem Herzen ausströmt. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. möchte uns einladen, wirklich mit all unseren Belastungen, die wir auch vielleicht heute schon erlebt haben, mit allem, was uns belastet, was uns traurig macht, zu Jesus zu kommen. Kurz vor der Sendung habe ich erfahren, dass ein lieber junger Freund gestern tödlich verunglückt ist, der die letzten Jahre immer wieder bei uns Woche für Woche im Bibelkreis mit uns das Wort Gottes betrachtet hat. Es belastet diese Nachricht, die Trauer der Familie, der Freunde, die fassungslos dastehen. Ich bringe ihn zu Jesus. Ich bringe die Familie zu Jesus. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich bitte, schenk du uns Trost, Friede und Ruhe im Herzen. Schenke uns wirklich deinen Trost. Und so möchte ich uns einladen, wirklich mit allem, wofür wir dankbar sind, aber mit allem, wo wir belastet sind, immer neu zu Jesus zu gehen. Der Evangelist Matthäus lädt uns durch sein Evangelium ein. Kehrt um und glaubt an dieses Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus verkündet. Es ist nie zu spät, täglich zu Jesus hinzugehen, zu ihm zu gehen, zu ihm zu kommen mit unserer Last und Mühe, mit unseren Sünden, mit unserer Schuld, aber auch mit dem Dank an den Vater, was er uns täglich schenkt. Dass wir beide Blicke wirklich immer wieder üben, den Blick der Dankbarkeit, aber auch wirklich diesen Gang mit aller Last, mit allem, was uns belastet, zu Jesus zu gehen. Ich möchte uns einladen, nach dem kommenden Lied, dass Sie vielleicht auch kurz anrufen können, um Zeugnis zu geben, was Ihnen Worte des Matthäus-Evangeliums, die wir immer wieder betrachtet haben, vielleicht persönlich bedeuten, was Sie heute angesprochen hat und vielleicht in Ihren Alltag mitnehmen können.
Und die Telefonnummer, unter der Sie hier im Studio anrufen können, ist die 089 517 008 008. Für Ihren Beitrag in der Spiritualität mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern gehen wir jetzt in die Musikpause gemeinsam. Und danach freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen über Ihre Gedanken zu den betrachteten Bibelstellen.
Komme zu mir, die dir mühselig und beladen sei.
Wir betrachten das Matthäusevangelium in der Spiritualität bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind, mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen auch von Maria Stern in Augsburg. Sie hat uns heute einige Stellen aus dem Matthäusevangelium näher gebracht. Und wir sind jetzt dabei, dass wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich darf eine erste Hörerin hier begrüßen, die uns aus Erfurt erreicht. Es ist Frau Verona Kellermann-Stang. Grüß Gott, Frau Kellermann-Stang.
Guten Tag, also erstmal recht vielen Dank für die ganzen Beiträge, die immer erscheinen beim Radio Horeb. Ich möchte von meinem Bruder berichten. Vor 10 Jahren gab es eine Diagnose in der Adventszeit, Darmkrebs. Und wir waren total alle betroffen von der Familie und haben für ihn gebetet mit vielen, vielen anderen Klosterwenningshausen hier in Thüringen, wo ich ganz viele Menschen angesprochen habe. Und es ist ein Wunder passiert an meinem Bruder, aber es hat lange gedauert. Diese krebsbefallenen Zellen haben sich dann dahingehend herausgestellt, dass er genauso gesunde Darm einen Darm hatte, wo er wieder gesunden konnte. Und danach, als er dann gesundet war, da habe ich gesagt, ich würde mich ja mal freuen, kannst du mal Dankeschön sagen für all die Menschen, die für dich gebetet haben. Und das ist so das, wo ich sage, tut mir in der Seele leid. Ich bete immer noch für meinen Bruder, aber das sind so Situationen, wo Ja, wo ich eben das nicht realisieren kann. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, er auch. Und einfach mal Danke zu sagen für das, was der Herrgott ihm geschenkt hat an Heilung bis heute.
Schwester Petra, heute war ja auch unter anderem die großen Machttaten von Jesus das Thema im Matthäusevangelium. Gebe ich einfach mal das Wort an Sie. Mögen Sie etwas dazu sagen noch?
Ich glaube, dass Jesus und einmal die Apostel auch diese Undankbarkeit erlebt haben, ja, wo er Menschen geheilt hat. Wenn wir auch an die 10 Aussätzigen an einer Stelle denken und nur einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus, nachdem sie geheilt worden sind. Also, das ist die Erfahrung von Anfang an, dass auch Menschen, die dann Heil erfahren durch andere, weil sie auch gebetet haben, dass nicht alle fähig sind, dankbar zu sein. Also den Schmerz, den sie erleben, den hat Jesus selber auch schon erlebt, den erleben viele von uns. Und ich denke, das in aller Freiheit, das müssen die Einzelnen eben dann selbst verantworten, ihre Undankbarkeit. Und wir können nur diesen Schmerz einfach auch wahrnehmen und weiter für unsere Geschwister oder Bekannten beten, dass auch sie wirklich diesen Weg zu Jesus finden.
Auf jeden Fall haben Sie einen ganz herzlichen Dank, Frau Kellermann-Stank, dass Sie das mit uns geteilt haben, diesen persönlichen Einblick, der ja auch mit den heute betrachteten Stellen sehr im Zusammenhang steht. Die Umkehr, die Dankbarkeit, dass man Gott irgendwie auch die Ehre gibt für das, was er einem schenkt und sich eben auch dann zu ihm umkehrt und sagt, ja, und jetzt dann auch dir nach. Danke, Frau Kellermann-Stank. Ein Gruß nach Erfurt. Und wenn Sie noch etwas haben, nein, die Zeit reicht leider jetzt nicht mehr hier in der Spiritualität, würden wir gerne noch mit Ihnen weiter ins Gespräch kommen. Aber ich fürchte, Schwester Petra, da die Zeit schon so fortgeschritten ist, müssen wir jetzt schon zu einem guten Schlusswort kommen.
Genau, das gute Schlusswort möchte ich gerne einfach auch aus der Schrift wählen. Es sind Worte vom Apostel Paulus aus der heutigen Tageslesung und möchte einfach die uns mit auf den Weg geben in diesen weiteren Tag des Festtages des heiligen Matthäus hinein, wenn Paulus den Menschen, den Frauen und Männern seiner Zeit Folgendes zuruft: Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. So wollen wir uns den Blick auf den Vater richten, wie auch Jesus seinen Blick auf den Vater gerichtet hat, wie Paulus uns hinweist auf den Vater, von dem alles kommt. Vater, wir danken dir für unser Leben, wir danken dir für den heutigen Tag, wir danken dir für das Berufungszeugnis des Evangelisten Matthäus und dass Jesus uns, jedem, der auch zuhört, heute rufen will: Folge mir nach, werde ein glaubwürdiger Christ in diesen Tagen, werde du mein Zeuge, meine Zeugin, sei du geliebte Tochter Gottes, geliebter Sohn Gottes in dieser Welt und baue mein Reich mit mir auf, dort wo du lebst. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Königin der Apostel, des heiligen Apostels Matthäus und aller Heiligen, dieser lebendige Gott, der uns ruft in seine Nachfolge, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Haben Sie einen ganz herzlichen Dank, Schwester Petra, für diese heutige Sendung, für das gemeinsame Gebet und für die Betrachtung des Matthäus-Evangeliums heute am Tag des heiligen Matthäus, Apostel und Evangelist hier in der Spiritualität bei Radio Horeb. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten heute die 9. Folge von Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die heutige und alle vorangegangenen Folgen dieser Reihe können Sie bequem und komfortabel bei uns in der Mediathek unter www.horeb.org unter in der Rubrik Spiritualität nachhören und auch kostenlos herunterladen, wenn Sie gerne diese Reihe möglicherweise auf einer Autofahrt unterwegs mal anhören möchten. Also www.horeb.org für den Podcast und zum bequem Herunterladen der heutigen und aller vorangegangenen Folgen von Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und damit geht nochmal ein herzlicher Gruß nach Augsburg an unseren heutigen Gast, Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen. Einen herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra, und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Gottes reichen Segen Ihnen allen.
Und auch ich verabschiede mich, wünsche Ihnen Gottes Segen und viel Freude mit dem weiteren Programm. Am Mikrofon war für Sie Astrid Mooskopf.